Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, liebe Hörer von Good Morning Endoskopie, unserem 14-tägig erscheinenden Podcast zum Thema Endoskopie. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge, einer etwas besonderen Folge, weil das Thema vielleicht zumindest auf den ersten Blick nicht so unbedingt was mit der Endoskopie zu tun hat. Wir werden jedoch zum Ende feststellen, dass es sehr, sehr wichtig für uns ist. Wir sprechen nämlich heute über, wie wir eventuell der Endoskopie mehr Gehör verschaffen können und was es denn für Möglichkeiten auch gibt einer politischen Einflussnahme. Und den heutigen Gast, den ich hier zu begrüßen darf, ist Frau Dr. Leonie Uhl. Wir kennen uns. Grüß dich. Schön, dass du mitmachst.
Hallo Alexander. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
Genau. Und jetzt erzähl uns doch mal, was du eigentlich so machst. Also ich darf vielleicht vorwegnehmen, dein Beruf ist Governmental Affairs, heißt es jetzt so schön.
Genau.
Du machst das für MG, eine große Pharmafirma. Aber ich glaube, so unter dem Begriff Governmental Affairs kann sich kaum einer was vorstellen. Vielleicht erklär uns das mal, was es ist und wie du überhaupt dazugekommen bist, dass du es machst.
Genau, vielleicht sage ich erstmal etwas zu mir.
Ja.
Vorab ist es mir wichtig, nochmals zu sagen, dass ich hier für diesen Podcast als Privatperson spreche und nicht für meinen Arbeitgeber, Amgen. Also ich leite das Government Affairs und Advocacy Relations Teams. Dahinter versteckt sich die Arbeit, die wir mit Patientenvertretungen machen. Und der Fokus liegt aber auf der Politik und ich betreue für Amgen die politischen Aktivitäten und die politische Kommunikation.
Du bist in Berlin hauptsächlich tätig oder ausschließlich eigentlich in Berlin tätig?
Ja, ich pendle in der Regel. In den Sitzungswochen bin ich in Berlin und nicht die ganze Woche, meist 2 Tage, manchmal auch 3 Tage. Das hängt ein bisschen davon ab. Und ansonsten aber in München, denn der Hauptsitz unseres oder der Deutschlandsitz unseres Unternehmens ist in München. Aber natürlich die Pharmapolitik, die Arzneimittelpolitik, die wird auf Bundesebene gemacht, hauptsächlich. Und dann natürlich auch auf europäischer Ebene. Deswegen haben wir dort auch Kolleginnen und Kollegen sitzen.
Da werden wir noch drüber reden müssen. Wie kommt man zu so einem Job?
Ja, ich habe zunächst Politikwissenschaften, Ethnologie und Spanisch in Freiburg und München studiert. Dann erstmal für mehrere Abgeordnete gearbeitet im Wahlkreis und dann im Bundestag. Und dann bin ich eines Tages von einem Freund angesprochen worden, der damals Geschäftsführer von Amgen war. Und der hat mich dann überzeugt, dass es gut wäre, mal in die Pharmaindustrie zu wechseln. Und so habe ich die Seiten gewechselt und bin sozusagen von dem, der lobbyiert wird, zu einer Lobbyistin geworden. Genau.
Was macht denn ein Lobbyist oder eine Lobbyistin wie du?
Ja, Lobbyarbeit ist ja eine Form von politischer Kommunikation. Es ist eine Form von politischer Beteiligung. Man kann dafür auch vielleicht sogar der schönere Begriff Interessensvertretung sagen, politische Interessensvertretung.
Das heißt, vielleicht nochmal, dein Hintergrund ist jetzt eher nicht die Medizin, sondern eher dann Politik
genau.
Im weitesten Sinn. Dann ist das wahrscheinlich auch wichtiger, denke ich dann mal.
Ja.
Oder muss man beides können wissen? Oder?
Ich vermittle. Mein Job erinnert stark an Diplomatie. Mein Job ist vermitteln, ist übersetzen. Auf der einen Seite die Themen aus unserem Haus, aber auch aus unserer Branche in die Sprache der Politik zu übersetzen.
Okay.
Damit sie gehört werden. Und auf der anderen Seite das, was in der Politik los ist, die Themen der Politik in die Sprache des Unternehmens zu übersetzen. Also hat ganz viel mit Vermitteln, mit politischer Kommunikation zu tun. Und die ist nicht ein One-Way, sondern ein Hin und Her.
Also ich nehme jetzt schon mal mit, Kommunikation, Vermitteln von Anliegen, Informationen im weitesten Sinne. Und wenn wir da schon mal beim Thema sind, wie kommuniziert man denn so Nöte oder Bedarf? Also ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man einfach jetzt hingeht und irgendwie zum Abgeordneten XY sagt, das muss jetzt stärker gefördert werden. Oder wir brauchen jetzt einfach hier, dass dieser Bereich besser abgerechnet werden kann oder dass diese Medikamente irgendwie schneller zugelassen werden. Oder wie funktionieren das?
Ja, fangen wir am Anfang an. Zunächst das Interesse an sich. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das Interesse glaubwürdig ist, dass dein Interesse ernsthaft ist. Und es gilt auch ganz klar, je konsensfähiger, je mehrheitsfähiger dein Interesse ist, desto größer sind die Chancen, es umzusetzen, es durchzusetzen. Und es ist ja meistens so, es poppt irgendwas auf. Es besteht ein Handlungsbedarf in irgendeinem Bereich. Dann überlegt man sich, wie man das am besten angeht. Man überlegt sich eine Strategie. wie man diesem Anliegen in der Politik bei den wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Trägern Gehör verschaffen kann. Mhm. Und das kann man machen auf verschiedene Arten und Weise, unzählige Arten und Weisen.
Zum Beispiel?
Genau. So im Großen und Ganzen kann man das in drei Bereiche, eigentlich in drei Schritte teilen. Der erste Bereich ist das, was wir gerade angesprochen haben, dass du erstmal gut beobachtest und analysierst. Mhm. Und dann aber auch schon Argumente sammelst. Mhm. Und die auch aufbereitest. Mhm. Dann kommt der zweite Bereich, halt für den ersten Bereich muss man eigentlich auch nur schon gucken, wer sind denn die richtigen Ansprechpartnerinnen und Partner? Wer sind die richtigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und vielleicht auch das Umfeld? Das nennt man Stakeholder Mapping.
Mm-hmm, okay.
Im Englischen und wird auch von uns in der Regel so benutzt. Im zweiten Bereich geht es dann darum, dass du die Schlüsselpersonen, dass du zu denen einen Kontakt aufbaust. Idealerweise hast du natürlich schon den Kontakt und musst ihn eigentlich nur nochmal aktivieren oder er besteht ohnehin. Mhm. Und dann im dritten Schritt geht es um die Formate, der dritte Bereich. Und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene. Natürlich an erster Stelle die Einzelgespräche, die man führt. Eine zweite Möglichkeit sind Veranstaltungen, zum Beispiel parlamentarische Frühstücke, die man ganz in ganz knapper, prägnanter Art und Weise das Thema präsentiert und dann gemeinsam mit den anwesenden Abgeordneten diskutiert und eine Lösung sucht in einer Stunde. Das lässt sich für die Abgeordneten in der Regel auch sehr gut machen. 8 bis 9, um 9 fängt das Plenum an oder die Sitzung und so. Es ist ein wunderbarer Termin. Man kann sowas natürlich auch am Abend machen. Da ist es aber ein bisschen schwieriger, auch Aufmerksamkeit zu gewinnen, weil man ist ja nicht alleine mit seinem Thema, sondern es gibt eine hohe Vielfalt von Themen, eine hohe Konkurrenz von Veranstaltungen.
Verstehe.
Und da muss man natürlich dann auch gucken, dass man für sein Thema die entsprechende Aufmerksamkeit gewinnt.
Ja.
Und da ist es sinnvoll, sich zu überlegen, passt es in eine Frührunde? Ist es gut, in die Früh mitzunehmen? Lässt sich das so verarbeiten? Oder ist vielleicht sogar ein Workshop mit Abgeordneten besser für dieses Thema? Genau. Oder brauche ich gar keine Veranstaltung, sondern veröffentliche vielleicht nur ein Positionspapier und schicke das an die Abgeordneten.
Welche Form der Kommunikation ist denn da so üblich? Also ich meine, jetzt, ich denke jetzt mal, so ein Abgeordneter, der hat ja wahrscheinlich ganz, ganz viel um die Ohren und wahrscheinlich auch viele Themen, die er abdecken muss. Jetzt will man ja einen gewissen Notstand. Also ich würde jetzt mal sagen, ganz blödes Beispiel vielleicht, aber wir wollen jetzt die Vorsorgekoloskopie in Deutschland stärken oder wir wollen die Rolle des Assistenzpersonals höher werten oder sowas. Wie sage ich Ihnen denn das? Gebe ich dann Zahlen, Daten, Fakten oder habe ich eher irgendwelche persönlichen Geschichten, die ich dann erzähle oder versuche irgendwie auf dieser Ebene was herauszugehen. Wie geht ihr denn davor oder wie geht man davor?
Also beides, was du gesagt hast, ist schon sehr gut. Ich würde mich auch nicht für eins entscheiden, sondern tatsächlich beides nehmen. Zum einen braucht man Fakten, um seine Argumente zu belegen. Und da ist auch ganz wichtig, dass die gut recherchiert, dass die fundiert sind. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, das Anliegen zu veranschaulichen mit Beispielen. Denn erst dann kann sich auch ein Abgeordneter, eine Abgeordnete vorstellen, um was es genau geht. Mhm. Also wenn es zum Beispiel um eine Unterversorgung geht, das auch nochmal zu veranschaulichen. Einerseits mit Daten und Fakten und auf der anderen Seite aber dann auch Beispiele zu bringen, zu was diese Unterversorgung führen kann.
Okay.
Letztendlich geht es ja um langfristige Beziehungen und die funktionieren nur, wenn man Vertrauen zueinander hat. Und dieses Vertrauen wird nur kommen und bestehen, wenn die Zahlen, die Beispiele, alles, was man bringt, auch fundiert ist, auch stimmt.
Authentisch rüberkommt sozusagen auch. Jetzt ist ja trotzdem Politik ein schnelllebiges Geschäft. Also wissen wir alle, man denkt von einer Legislaturperiode bis zur nächsten. Die Personen wechseln sich häufig aus und du sagtest ja gerade, ein langlebiges Verhältnis zueinander. Ist es dann nicht auch schwierig, weil du ja gar nicht mehr so richtig weißt, dass dieser Ansprechpartner jetzt vielleicht gar nicht mehr so relevant ist? Oder dann hast du jemanden von der Opposition, der vielleicht gar nichts erreichen kann? Auf der anderen Seite ist dann ist es die nächste Wahl, dann vertauschen sie wieder die Rollen. Das stelle ich mir schwierig vor. Wie funktioniert das?
Ich denke, wenn ich das jetzt oder wenn ich überlege, ich würde sagen, die Fluktuation ist gar nicht so hoch, wie man denkt in der Politik. Gerade in den verschiedenen Bereichen, wenn sich ein Politiker zum Beispiel auf den Bereich oder eine Politikerin auf den Bereich Gesundheit spezialisiert hat, vielleicht auch, weil sie aus dem Bereich kommt oder einfach, weil sie ein Faible oder eine Leidenschaft für diesen Bereich hat. Vielleicht verbindet sie was mit ihr oder vielleicht ist sie da einfach auch nur eingekommen, dann ist es schon häufig so, dass wenn sie dann nach wiedergewählt werden und immerhin, wir haben ja 4 Jahre, wenn wir vom Bundestag ausgehen, dann ist ja auch 4 Jahre eine gewisse Zeit, in der man was aufbauen kann. Und häufig ist es so, dass Abgeordnete dann natürlich auch mehrere Legislaturperioden im Bundestag sind und man dann schon auch etwas aufbauen kann. Mhm. Du hast natürlich, was das Ministerium betrifft, ab einem gewissen Level, da gilt ja die Regel, ab Abteilungsleiterebene wird mit einer Wahl ausgetauscht. Mhm. Und da ist es häufig so, dass sich da was ändert, aber die Personen, die verschwinden ja nicht. Und oft ist es auch so, ich kenne Politikerinnen und Politiker, die ich schon seit über 20 Jahren begleite, solange ich das mache, die vielleicht ganz woanders angefangen haben und wir uns aber immer wieder begegnen. Und so kann man auf jeden Fall langjährige Beziehungen auch in dem Bereich pflegen. Aber wie gesagt, wichtig ist dieses Vertrauen zueinander, was nur kommen kann, wenn man auch wirklich verlässlich ist, wenn die Informationen, die man bespricht, auch fundiert sind und ja, glaubwürdig.
Sehr schön. Also nehme ich mit, Authentizität, wie so in vielen Bereichen, nicht nur der Medizin, sondern des Lebens ist wichtig. Auf der anderen Seite vielleicht jetzt auch nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Du arbeitest jetzt für ein multinationales, riesiges, weiß nicht, Billion-Dollar-Unternehmen. Ihr habt natürlich vielleicht auch andere Ressourcen. Andererseits gibt es natürlich auch jetzt gerade im Gesundheitswesen Gruppierungen, die jetzt eher jetzt nominal schwach sind, aber vielleicht doch auch Bedürfnisse haben, die sie gerne kommunizieren wollen, politische. Wie funktioniert denn das? Also ich nehme jetzt mal an, zum Beispiel, es gibt ja auch in Deutschland dieses Bestreben, dass jetzt irgendwie Pflegekammern geschaffen werden oder dass mehr Gelder jetzt für, sage ich mal, vielleicht für diesen Bereich der Forschung locker gemacht werden. Dann haben wir ja jetzt nicht jemanden wie dich in Berlin sitzen. Wie geht man denn dann vor? Was kann man denn dann machen? Sich irgendwie gemeinsam irgendwas vorbringen oder doch versuchen, irgendwie an die Tür zu klopfen? Oder wie geht denn das?
Also zunächst mal, die finanziellen Ressourcen spielen in meinen Augen keine so große Rolle. Es ist tatsächlich, sind es die personellen Ressourcen. Mhm. Man braucht schon Zeit und Interesse einfach und ja auch eine gewisse Leidenschaft, etwas zu ändern. Ja. Was mein größtes Credo ist in meiner Arbeit, ist die Partnerschaften. Also ich finde, dass es eigentlich der Schlüssel in meinen Augen zu einem Erfolg ist, sich Partner zu suchen. Mhm. Und zwar, es muss nicht immer ein Partner sein, der nahe liegt, ja, wie für euch jetzt aus Gesellschaft oder wen auch immer, sondern
Fachgesellschaften
das kann,
oder sonst irgendwie was.
Nein, das können auch Partner sein, mit denen vielleicht ein nicht mal eine DNA verbindet, nicht mal eine Lebensphilosophie und auch nicht jedes Ziel. Mhm. Aber vielleicht in diesem einen Thema, das eine Ziel.
Okay.
Und dann hat man eine viel größere Basis, eine viel größere Reichweite und viel mehr Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und natürlich noch eine größere Glaubwürdigkeit, weil viel mehr dann dieses Thema, hinter dem Thema stehen, dieses Thema vertreten. Und das ist für mich eigentlich einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg, dieses Allianzen bilden.
Spannend, aber wahrscheinlich auch mit das Schwierigste, weil letztendlich gerade Allianzen ja dann doch, also ich jetzt wieder zurück zu dem Bereich der Gastroenterologie-Endoskopie. Wir haben die niedergelassenen Kollegen, wir haben die Ärzte, die in kommunalen Häusern tätig sind, wir haben die Universitätskliniken, wir haben das gesamte Assistenzpersonal niedergelassen in der Praxis, in den Kliniken. Wir haben die Industrie, Pharmaindustrie, aber auch Medizintechnikindustrie. Das sind schon sehr, sehr viele Player, in Anführungszeichen, die da aktiv sind. Geht da was zusammen oder wie kann man das machen?
Also ich würde nicht den Ehrgeiz haben, mit allen zusammen eine Partnerschaft zu bilden oder gemeinsam in der Politik etwas erreichen zu wollen, sondern ich würde mir ein oder zwei suchen und damit erstmal anfangen und dann vielleicht, wenn es passt, wenn es sich fügt, größer werden. Aber ich glaube, es reicht schon mal, den einen, die eine Partnerin zu haben, mit der man beginnt. Und wie gesagt, ich finde, es muss nicht jemand aus dem Bereich sein. Es kann auch jemand ganz anderes sein. Ja. Zum Beispiel bei dem Bereich Endoskopie, ich weiß nicht, die betriebliche Fürsorge zum Beispiel.
Ja, die Kassen ja auch. Oder allgemein, sage ich mal, auch Kommunikationsmedien gibt es ja auch letztendlich. Vielleicht auch so einen Podcast, wie wir jetzt hier machen. Oder
warum nicht? Ja, genau.
Sehr gut. Also ich bin mal gespannt, ob das fruchtet und was sich da so tut. Ich glaube, vielleicht eine Sache noch, würde mich nur interessieren. Also ich habe nur zwei Punkte, die ich noch gerne mit dir diskutieren möchte. Die erste ist vielleicht auch, wie konkret muss denn so ein Punkt sein, den man haben möchte? Also sprich, sollte man da eher vage sein und das Bewusstsein im Allgemeinen schärfen oder sollte man wirklich sagen, Frau, Herr, so und so, Sie müssen uns hier helfen, hier muss unbedingt was, hier muss der Gesetzgeber aktiv werden, genau zu diesem speziellen Punkt. Oder allgemein eher so, wir sind auch da, hören Sie doch auf uns und denken Sie doch mal an uns bei der nächsten Gesetzesgebung.
Also ich glaube, das kommt drauf an, was man erreichen will und wo der Schuh drückt. Ist es jetzt ein Gesetz oder ein Referentenentwurf, ja, vielleicht auch einer, wo erstmal die Eckpunkte nur bekannt sind, am besten man fängt sehr früh an, dann ist es wichtig, ganz konkret zu sein. Mhm. Und dann zum Beispiel ein Positionspapier zu veröffentlichen, in dem genau drin steht, was geändert werden sollte, was man nicht möchte und was man möchte, was in dieses Gesetz rein soll. Und wichtig ist auch immer, sich in die Perspektive des Politikers oder der Politikerin zu versetzen. Denn sie fragt sich an erstes, kann ich das überhaupt ändern? Also es muss dann auch so sein, dass derjenige, an den du oder diejenige, an den du das richtest, dass die das auch ändern kann. Also es muss etwas sein, was die Politik ändern kann. Ansonsten würde wahrscheinlich auch die Antwort sein, ja, das ist schön und gut und sie haben recht, aber das habe ich leider nicht in meiner Hand, ja. Also zunächst, wenn du zum Beispiel etwas an einer Gesetzgebung ändern möchtest, so konkret wie möglich.
Ja.
Wenn du aber jetzt sagst, du willst einfach nur die Endoskopie zum Beispiel oder die Unterversorgung dort auf die politische Agenda setzen, du möchtest sozusagen das politische Öffentlichkeit dafür gewinnen, du möchtest einfach mehr politische Aufmerksamkeit für dieses Thema haben, dann reicht es durchaus, dann kann man durchaus etwas vager bleiben. Nichtsdestotrotz würde ich immer empfehlen, flankierend dazu dann, wenn man zum Beispiel so eine Aufmerksamkeitskampagne macht, ein politisches Positionspapier zu machen, damit auch derjenige in der Politik weiß, ah, damit ist auch was Konkretes verbunden und da besteht auch ein Handlungsbedarf, da ist eine Notwendigkeit, was zu tun.
Und diese politischen Positionspapiere, die sind dann eher auf Fakten basiert. Also da muss man dann sozusagen, wir haben so und so viele Patienten in Deutschland, die dieses Problem haben und so sieht die Versorgung aus und die Wartezeit ist so und so lang. Das ist dann eher das, was da rein sollte.
Unbedingt.
Und das Persönliche dann vielleicht eher im Rahmen von persönlichen Gesprächen?
Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, es so zu machen. Man könnte aber durchaus auch überlegen, Positionspapiere im Übrigen sollten immer sehr kurz sein. Ja. Deswegen reden wir von dem berühmten One-Pager, der in der Regel kein One-Pager ist, sondern meistens zwei oder drei Seiten sind. Aber man kann natürlich dann zum Beispiel vorne dran erstmal die Fakten stellen. So sollte ein One-Pager hat einen klassischen Aufbau, also Situationsbeschreibung. Wo drückt der Schuh und dann, was muss geändert werden? Und da ist es eigentlich auch immer ganz schön, vielleicht vorne dran noch ein Beispiel zu stellen. Wobei ich das Beispiel dann nie auf Individualbeispiel nehmen würde, sondern dann einfach ein bisschen breiteres Beispiel nehmen. Aber in den Einzelgesprächen kann man das durchaus machen. Man kann ja zum Beispiel auch einen Politiker oder eine Politikerin, die zum Beispiel die Klinik befindet sich in dem Wahlkreis, den kann man ja auch einladen oder die kann man ja auch einladen. Und dann kann man ihr bei der Gelegenheit ganz plastisch schildern, was das Problem ist und zum Beispiel ein Positionspapier auch überreichen.
Also ich sage mal, am besten ist die Vorsorgekoloskopie beim örtlichen Bundestagskandidaten zu machen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, um seine Ziele erreichen zu können. Eine letzte Frage noch, Leonie. Wir sind schon leider wieder angekommen am Schluss unseres Podcasts. Wie kann man denn den Erfolg von Lobbyarbeit irgendwie feststellen oder beziffern oder dokumentieren? Geht das?
Also der Erfolg ist tatsächlich sehr schwer zu messen. Denn es sind ja in der Regel viele Einflussfaktoren, die sich auf den Erfolg oder Nicht-Erfolg auswirken. Und von daher, ich sag immer, es sind kleine Rädchen, an denen wir drehen, mit denen sich das große Ganze dann irgendwann dreht. Und es ist ganz selten, dass man das wirklich messen kann.
Aber Hauptsache, das große Ganze dreht sich. Leonie, vielen, vielen Dank für diesen schönen Podcast. Ich habe es sehr genossen, das Gespräch mit dir. Es war wirklich mal was anderes, als wir sonst immer haben. Aber ich glaube, hochinteressant. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, auch für alle unsere Tausenden von Hörern, die wir weltweit haben, genauso interessant. Dir nochmal alles Gute und vielen Dank für das liebe Gespräch.
Ich danke dir. Ich freue mich wirklich sehr über dein Interesse an dem Thema.
Es ist nicht nur mein Interesse, es ist das Interesse unserer Hörer. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffe ich, dass es auch gefallen hat. Sie können gerne auch Kommentare zu dem Gespräch hinterlassen und auch gerne uns kontaktieren, falls Sie selbst noch Rückfragen hatten. Wenn irgendeine dringende Frage ist, dann dürfte ich die vielleicht auch an dich weiter.
Ja, natürlich. Sehr also gerne, auch, sehr gerne.
Auch das geht wunderbar. Und ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören in 14 Tagen bis zur nächsten Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopy. Bis dann, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.